Backstage mit Half Girl. Half Girl. Halbe Mädchen, halbe Frauen. Warum nicht Full Women? Blöd, aber ja, also.
Das ist schon eine berechtigte Frage.
Ich meine, ihr seid ja gestandene Frauen, was ich jetzt so sehen kann. Oder
was?
Oder wollt ihr, ist es so das Ding, ach ja, Forever Young?
Das natürlich sowieso, aber eigentlich eher auch Forever Old. Also es ist eigentlich echt eher egal wie alt du bist, du kannst dich auf eine Bühne stellen und Krach machen. Das ist einfach vollkommen egal. So. Aber mit dem Girl, das war halt einfach. Also ich habe ja so ein Faible für Monster und ich glaube, wir alle auf eine bestimmte Art. Ich habe es halt aufgezwungen. es war auch nicht so schwer. Und ich habe dann wirklich so ein bisschen an so klassische Monster, so Monsterfilme und so gedacht, habe dann an Freaks gedacht. Und da gibt es ja den Half-Boy. Und dann kam ich halt auf Half-Girl und dann dachte ich, ach, sehr praktisch, weil das kann total viel bedeuten. Das macht jetzt alles kaputt, wenn ich das alles verrate, aber das ist halt sowohl so ein bisschen so Gender-Bending, ja, Half-Girl und Half-irgendwas anderes. Bist du halt immer nur halb irgendwie.
Ja. Aber ich finde das auch gut an dem Namen. Also ich denke mir immer noch, dass so Frauenbands werden einfach als Girl-Bands bezeichnet oder so, als wäre das so ein Stil, so Girl-Band. Und dann eben zu sagen, Half-Girl knüpft daran an, lässt aber auch vieles offen. Das finde ich das Gute an dem Namen, dass es eben nicht verrät, was die andere Hälfte ist. Das könnte so einiges sein.
Einiges. Das erinnert so ein bisschen an Boygroup. Ne? Und Boygroups sind ja in der Regel gecastet. Daran anschließend.
Die ist mir auch total gecastet.
Genau, das ist die nächste Frage so ein bisschen. Ihr kommt aus unterschiedlichen, naja, also weiß nicht, ob ihr jetzt da noch bei den anderen Bands spielt, aber ihr seid ja auch eine sogenannte Supergroup. Jetzt wäre auch eine Frage, wie findet ihr eigentlich diesen Begriff? Weil immer, wenn
super.
Ich, ja, okay, weil immer wenn ich Leute danach frage, Supergroup, dann sind wir erstmal so, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar. Nee, wir sind keine Supergroup. Also identifiziert ihr euch mit diesem Begriff?
Also das ist natürlich total. Also, ja, so total. Geile Band, beste Band der Welt. Ach nee, sind ja die Ärzte. Nee, das Supergroup. Ja, das ist einfach halt dieser Begriff eigentlich für Leute, die in anderen Bands noch spielen. Ich finde das eigentlich ganz schön, weil ich finde, das ist ja sowas Hochgegriffenes, finde ich eigentlich immer gut. Ich finde, man muss immer total.
Ja, eine Supergruppe halt.
Ja, eine Supergruppe.
Wie seid ihr denn zusammengekommen? Wie habt ihr zusammengefunden?
Wir wurden gecastet von Juli allerdings. Also.
Aber wir mussten nie vorspielen.
Sie hat uns einfach ausgewählt. Also ich glaube, Casting ist ja, wo du hingehst und dich gegen andere beweisen musst und dann gewinnst. Aber
ich habe euch heimlich gecastet.
Ich war auf der Bühne und Juli hat mit dem Finger auf uns gezeigt.
Ja.
Und die.
Ja. Was waren deine Kriterien? Jetzt musst du mal rausrücken.
Meine Kriterien waren
Schönheit, natürlich.
Meine waren einfach innere Schönheit, dass es mich zutiefst berührt hat, dass es wie mein fotografisches Gedächtnis, was nicht sehr ausgeprägt ist, aber es gibt so ein paar Momente, die mir wirklich so total im Gedächtnis geblieben sind. Und es waren halt wirklich so Momente, wo ich Annas erst mal am Schlagzeug gesehen habe und Vera an der Gitarre irgendwie, das waren so. Ich gedacht, das gibt's doch nicht, wie wunderbar sind die, und da kann ich Gwendo noch nicht so gut. Und dann habe ich halt einfach gedacht, die beiden in der Band, das wäre ja ein Traum. Aber es war damals noch gar nicht so realistisch und plötzlich haben die beiden zufällig in Berlin gewohnt. Und dann, so ergab eins. Ja, und so ergab eins das andere. Und wenn du zwischen uns, es war ja eher so eine Parallelaktion. Also wir wollten einfach total gerne was zusammen machen. Aber damals hatten wir noch eine andere Bassistin, die Julia Wilton, die ich auch sehr lieb habe und die uns auch noch sehr lieb hat, aber die dann aus anderen Gründen halt irgendwann sich entschieden hat, nicht mehr mitzumachen. Und ich wollte mit Gwendo eh wahnsinnig gern was machen. Da habe ich gedacht, das ist doch praktisch. Da kommst du zu uns.
Okay, ja, vielleicht können wir mal die Band gerade so ein bisschen vorstellen. Und ihr habt das sehr schön gemacht im Song Monster Gang.
Mhm.
Annalena Lutz, du hast vorher bei der Heiterkeit gespielt oder immer noch? Nee, vorher.
Zwischendurch. Zwischendurch ja, hast stimmt. du bei der
Entschuldigung, zwischendurch. Die ja auch also ein ziemlich grandioses Album jetzt neulich nochmal rausgebracht haben, aber wir wollen jetzt nicht über die Heiterkeit reden. Genau, also auf Englisch jetzt, das ist eigentlich ganz lustig, so diese Beschreibung, vielleicht könnt ihr das dann nochmal kommentieren. Also Annalena Lutz, Half Girl One, Reihenfolge spielt die eine Rolle? Wahrscheinlich nicht, obwohl die Sängerin nennt sich zum Schluss. Ne? Is much too strong, she has never played it wrong. She's as sweet as candy cake. She has never played it fake.
Was kannst du dazu sagen? Hast du dir das ausgedacht?
Nee, um Gottes Willen. Das ist ja mir total peinlich. Nein, das würde ich nie über mich selber sagen.
Was würdest du denn?
Das hat sich Juli ausgedacht. Du musst die Juli sagen. Ups.
Ja, also so siehst du deine Kollegin, heißt das.
Das ist natürlich nicht, das sind nicht all ihre Facetten. Sie hat ja viel, sehr viel mehr, aber...
Sie ist nicht nur stark.
Sie ist nicht nur stark und total süß wie so ein Candy Cake. Aber na, das war eigentlich eher, und das Gwendolyn strebt ja jetzt so eine Hip-Hop-Karriere an, wie sie heute erzählt hat. Und das war eigentlich so, da hatten wir irgendwie gerade so eine echt blöde, unter der Gürtellinie mäßige Kritik irgendwo gehabt. Und ich habe gedacht, ich fände es jetzt gut, wenn wir das wie im Hip-Hop machen und jetzt so dagegen gehen und so voll abfeiern. Und so kam das halt zustande. Und dann dachte ich, ich stelle jetzt jedem mal so vor, das hat mich auch gar keine Mühe gekostet. Das ist eigentlich total realistisch. Total realistische Darstellung. Und strong. Und sie ist ja auch so, sie ist ja auch so wahnsinnig strong.
Also ja, am Schlagzeug muss man ja auch richtig zuschlagen können. Half-Girl 2, Vera, Ex-Louis Pop, fantastische Band. Oder immer noch?
Immer noch.
Okay, sehr gut. Half-Girl 2 has no... Oh Gott, ich muss mich jetzt auch konzentrieren. Has too much... Du kannst vielleicht auch auswendig, oder?
Also wenn ich mich recht erinnere, Half-Girl 2 has too much speed when she plays your eardrums bleed. In Blue Red Smoker, Guitar's Gone, She Has a Nice Collarbone. Und ich erinnere mich, das mit dem Collarbone, das war so, das wolltest schon du auch. Das war schon so deins. Ich finde auch, dass du ein sehr schönes, Schlüsselbein. Ja, siehst du, weißt es besser.
Die Knochen, die da so rausstehen.
Ich muss jetzt kurz sogar überlegen, was ist es denn jetzt eigentlich, das Schlüsselbein?
Also bist du die Gitarristin?
Ich bin die Gitarristin und du, Juli, hast mich gefragt, was ich dann so an mir erwähnt haben möchte, was ich dann so schön an mir finde. Und ich gesagt, ja, mein Schlüsselbein.
So kam das. Zeig mal.
Das ist schon arg schön.
Ja. Ich bitte auch das Muttermal zu beachten.
Das ist schon wirklich sehr schön.
Ja, kannst du ruhig mal weiter Gwendolyn vorstellen.
Ja, bei Gwendolyn haben wir dann immer lacht. Also das war wirklich schwierig, weil das war so, diese Textzeile hat sich dann halt auch so geändert, weil wir hatten ja, bis wir zu unserer festen und dauerhaften Beziehung mit Gwendo gefunden haben, hatten wir ja zwei andere BassistInnen. Erst Jens Friebe und dann Julia Wilton. Und das ist in diesem kurzen Text irgendwie auch so enthalten. Und dann eine Zeit lang musste ich echt immer so arg lachen, wenn ich das gesungen habe, weil das irgendwie ist ja so, Half Girl 3 had too much glam, so he had to leave the band. Und das war halt Jens, genau. Und dann haben wir halt irgendwie, das haben wir immer so Witze gemacht mit dem Friendly Geist, der freundlich Geist. Genau. Und dann habe ich aber suddenly materialized, Gwendolyn, the friendly Geist, weil wenn ich der freundlich Geist, wenn ich das singen müsste, müsste ich jedes Mal so wahnsinnig lachen. Und das war halt, weil wir haben so ein schönes Bandfoto, das hat Dr. Lorenz gemacht. Das ist echt ein bisschen gemein, aber es ist auch, glaube ich, in Ordnung. Wurde halt Jens dann rausretuschiert. Aber wir schätzen Jens sehr und er ist auch noch ein großer, er ist eigentlich auch noch Half-Girl 5 und macht auch oft mit bei Konzerten und so, also ist alles gut. Aber trotzdem musste er halt bei dem Foto rausretuschiert werden. Und was macht man dann?
Weil
so
er geschielt hat, oder wie?
Nee, nicht, weil er geschielt hat. Geschielt hat er nicht, weil sondern
plötzlich in der Band
wir würden niemals jemand, der schielt, irgendwie rausretuschieren.
Die Augen gerade.
Das ist halt total in Ordnung. Bei uns kann jeder schielen, so viel sie will. Aber Jens war halt einfach nicht mehr dabei. Und Gwendo musste rein. Und wie macht man das am besten in diesem Bild? Und dann hat halt der Andi Hudel, Gwendos Lebensgefährte, und sehr guter Grafiker ist halt Gwendo rein retuschiert und es und halt als Geist, also so in schwarz-weiß.
Damit man sieht, dass das Foto nicht in einem Guss entstanden ist, weil wenn man natürlich mich rein retuschiert, das ist ja völlig andere, es sieht nicht gleich aus. Und deswegen haben wir gesagt, ach, machen wir mich als Geist.
Also als schwarz-weiß als Geist und das war irgendwie total schön und dann war halt immer dann der. So Caspar the Friendly Ghost, Gwendo der Freundlichgeist. Der Freundlichgeist. So war halt diese dritte Strophe. Und Gwendo ist auch echt so ein arger, guter Geist. So arg schön, dass sie jetzt dabei ist. Genau. Miau. Der Katzengeist. Genau, und diese vierte Strophe, genau. Und das ist halt echt auch so ein bisschen, also jedes Mal denke ich auch immer, weil diese Strophe ist echt auch so ein bisschen, schon ein bisschen bizarr. Also die erste Hälfte finde ich halt nachvollziehbar. Dieses 6 feet tall, never tell her that she's small. Das ist ja so dieses Wahrnehmungsding. Also ich bin ja sehr klein eigentlich, aber ich fand es halt schön, einfach zu behaupten, ich wäre extrem groß und solange ich es nicht weiß, ja, fühle ich mich auch so. Und dann kommt ja dieses Katzen lieben wir alle und dann was reimt sich auf Katzen und man ist halt Fledermäuse. So. Aber das ist manchmal schon arg kinderliedmäßig.
Cat und Bat.
Genau. Das ist dann doch unsere große Liebe zum Kinderlied, die da etwas sehr deutlich etwas sehr deutlich wird.
Es ist richtig, dass er seit 2009, das Half-Girl seit 2009 gibt es schon eine ganze Weile. Und jetzt ist das erste Album. Kann das sein?
Offensichtlich ja.
So lange gezögert? Immer wieder Material verworfen?
Oder? Nee, gar nicht. Wir haben überhaupt nicht gezögert, sondern lag in der Natur der Sache.
Ja, wir waren halt dann letztlich auf mehrere Städte verteilt und als Supergroup alle sehr beschäftigt und haben uns dann halt immer wieder so getroffen und so nach und nach gesammelt in verschiedenen Etappen. Ich sage ganz gern, dass unser erstes Album eigentlich auch schon so ein Best-of ist. Weil, also ich meine, nicht, dass wir so viel verworfen hatten, aber es gab schon Lieder, die sich dann letztlich nicht durchgesetzt haben. Und die dann. Also wir haben schon.
Aber
so
wenig. Wenig Lieder, die wir verworfen haben. Also, Also für uns fühlt es sich eher immer so an, als würden wir so extrem konzentriert arbeiten, eigentlich. Also dafür, dass wir so weit auseinander leben und so viel andere Sachen machen. Dafür ist es eigentlich, wir treffen uns dann immer so für eine Woche und dann so, und jetzt schreiben wir drei Stücke und die müssen jetzt auch fertig werden. Und das, da darf jetzt auch nicht dran rumgeschnörkelt und rumgeferzelt werden, sondern so, ja.
Aber jetzt lebt ihr alle in Berlin oder immer noch getrennt? Okay. Wer lebt in Berlin von euch?
Juli und ich.
Okay. Und ihr beiden?
In Wien wäre und ich in Leipzig.
Okay. Ja, Berlin-Leipzig geht noch, ne? Aber Wien ist dann doch eine Stange.
Da geht ja auch eine Stange.
Ja.
Aber das ist auch schön mit dem Wien ist halt irgendwie schön, weil Gwendo irgendwann gesagt hat, so, ist doch jetzt egal, dann fahren wir halt auch mal nach Wien zum Proben. Und es ist ja auch so schön in Wien. Also da hat man dann auch einfach.
Schön. Das sind eigentlich die schönsten Proben, oder?
Ja, das ist schon sehr schön.
Die sind also für uns jedenfalls.
Ja.
Die Leute sind nett, die Stadt ist schön, die Proberäume toll.
Juli, wo bist du noch aktiv außer Hafka?
Ich spiele bei Mutter. Ich habe noch einen Dayjob, weil so wahnsinnig erfolgreich wir mit Hafka sind. muss man halt noch zusätzlich so noch so ein bisschen was nebenher machen. Genau.
Okay.
Das ist eigentlich so. Mutter, Half-Girl, Dayjob.
Mutter, Half-Girl ist auch gut. Gute Kombi. All Tomorrow's Monsters, das erste Album von euch. Monster Gang haben wir gerade drüber gesprochen. Seht ihr euch auch so ein bisschen als so eine Gang, so eine eingeschworene Frauengang, die durch dick und dünn zusammengeht?
Frauengang weiß ich nicht, aber Gang schon.
Als Schlägergang?
Das Monster Gang.
Raudis.
Ich finde
schon, wir sind eine Gang.
Ja. Eine wüste Gang.
Und Monster spielen eine wichtige Rolle. Das hat mit dir zu tun, Juli, oder? Wie war das mit der Dissertation?
Ja, also die,
es gibt tatsächlich von dir eine Publikation, die kann man auch bestellen im Internet für 40 Euro knapp, habe ich gesehen.
No. Ja, ich, man, das ist auch ein Schnäppchen in der Wissenschaft. Ist das total in der Branche, ist ein totales Schnäppchen.
Also der Übertitel ist Neue Monster, postmoderne Horrortexte und ihre Autorinnen. Gibt es da noch einen Untertitel, der vielleicht ein bisschen komplexer ist?
Noch komplexer.
Ich finde das ja Neue Monster, klingt ja eher so griffig.
Das finde ich total interessant, weil eigentlich geht es ja immer so darum, das so ein bisschen aufzulockern. Fand ich schon immer sehr entlastend, dann irgendwann eine Band zu haben und so neue Begrifflichkeiten oder neue Worte zu finden für diese wahnsinnig komplexen Zusammenhänge der Akademie, wo ich auch manchmal das Gefühl hatte, ich rede mich jetzt um Kopf und Kragen mit. Also deswegen fand ich das eigentlich ganz schön, dann doch diesen, ich möchte jetzt nicht sagen unterkomplexen Titel, aber es zu haben. Also es ging um Monster und es ging um in der Arbeit halt um, und wie auch bei Half-Girl halt um positive Monster. Also Monster, die du eigentlich gut findest und Monster, die auch auf eine bestimmte Art für Selbstermächtigung stehen. Also so, dass es eigentlich gut ist, so ein Monster zu sein. Also gerade halt im feministischen Zusammenhang dann eben so quer zu gehen, die Krallen auszufahren irgendwie. Wenn die anderen sagen, du bist ein Freak, ja, ist mir egal, ich bin halt ein Freak, so, ist in Ordnung. So, also,
so fällt mir gerade spontan so in diesem Moment ein, es gab einen super coolen Sampler vor zig Jahren, Girl Monster.
Ja, genau, der kam auch in meiner Arbeit drin vor. Ja, da gab es nämlich einen super Text von diesem, ich weiß nicht, habt ihr das mal gelesen? Dieses Pill und Galia Kollektiv, die tröt. Die wirklich ein sehr sehr interessanter Essay lag ja dabei irgendwie und das fand ich ziemlich gut, wie die haben sich dann verschiedene Künstlerinnen dann ja angeguckt so und nach Monsterkategorien geordnet irgendwie, so wer ein Girl-Monster ist und wer mehr so ein Fembot. Die hatten diese Opposition irgendwie Girl-Monster und ein Fembot war dann mehr so Kylie und so, alles was ein bisschen glossy und glatt ist. Ja, also das fand ich toll.
Ja. Aber Fembots sind ja nicht automatisch antifeministisch, oder? Also es sind einfach nur so zwei verschiedene Typen.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das hatte ich neulich auch mal irgendwie, wenn du jetzt irgendwie redest über Beyoncé oder so halt. Das ist dann, glaube ich, echt auch so ein bisschen so eine Geschmacksfrage, oder? Ich mag es halt lieber so ein bisschen räudig und kratzig und dreckig und alles, was dann so ein bisschen mehr alles, was irgendwie eher stromlinienförmig ist, ja, kann auch gut, hat auch seine Funktion, ihre Funktion.
Da geht es aber ein bisschen um Kommerz und Nicht-Kommerz und dann entscheidet man deswegen, ich finde es auch mal super schwierig, da irgendwie so die Grenze zu ziehen.
Aber ich habe schon das Gefühl, dass auch so wie jetzt Half-Girl als Band diesen Monsterbegriff interpretiert, geht es schon so um diese Abweichung von der Perfektion auch. Also es ist kein, also dieses Fembotting, diese Art der Monstrosität sehe ich bei uns jetzt nicht. So
ja schon, also weißt du, wenn man uns anguckt.
Ihr habt zum Beispiel alle Röcke an, oder?
Nee.
Nicht?
Du hast mich nicht.
Eigentlich Schlagzeugerin sieht man nicht so. Ist ja jetzt auch kein Zufall, oder doch?
Doch, das war ein Zufall. War ein
totaler bei der Kälte draußen.
Wir haben ja noch
irgendwie, weil das heute so ein festlicher Ort ist, irgendwie.
Also ich habe selten Rock an. Das ist jetzt überhaupt nicht geplant. Dass
wir spielen Half-Girl Rock. Ja,
das Half-Girl im Kleinen spielt.
Das ich
ist
spiele
bei mir definitiv irgendwie ein Konzept.
Ich spiele oft Rock, gut. Ich schlage ihn nicht so oft.
Da gibt es auch so eine altfeministische Band, Unterrock.
Klingt eigentlich ganz gut. Wir haben heute auch so schöne Pennnamen entwickelt. Ne?
Wollt ihr euch bald umbenennen wieder?
Das ja, war schon girl. Kurz. Die bissigen Quartergirl.
Ja. Kurz BB genannt.
Und was war nochmal Gang of Fur?
Ah, das war auch schön. Ziemlich gut. Das Fell, ne?
Das hatte Christina ja, Moore sich ausgedacht.
Fell ne? spielt auch eine wichtige Rolle. Tiere, Raubtiere.
Tiere aber auch einfach nicht rasiert sein.
Ja.
Ach stimmt, wir haben ja heute von dieser Bewegung mit diesen Furby.
Furby.
Es gibt so einen neuen Move irgendwie, so einen neuen.
Ach so, die Furries, ja.
Mhm.
Furby, oder nicht? Aber das ist das, wo man das kaufen kann.
Aber das ist gender-theoretisch auch interessant. Das würde mich echt interessieren, diese. Ich weiß nicht, das habe ich aber heute zum ersten Mal gehört. Es gibt diese Bewegung, die wie so Cosplayer sich halt als Tiere irgendwie anziehen und dann auch auf so Conventions oder so gehen. Und das würde mich echt interessieren, ist das so ein Jungsding oder was? Wer macht das?
Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es was mit mit Behaarungen zu tun hat. irgendwie sagen so, oh ja, okay, ein Problem, wenn du nicht rasiert bist. Ich glaube,
da gibt es ja diesen geilen Song, habt ihr den mal gehört? Ach, ich habe das wahnsinnig schlechte Gedächtnis, aber das lief in Berlin. Da dachte ich, das ist so schade, dass das nicht von uns ist. Da ging es irgendwie um Schambehaarung. Ganz toll war das irgendwie so.
Wo ist das gehört? In Berlin?
In Berlin auf Radio 1 lief das immer rauf und runter.
Auch nicht der Song Pisse, oder?
Nee, es war nicht Pisse. Nee, nicht von Schneebo Schranke. Es war schon irgendwie so ein Typi. Und der hat halt so total, dass es total super ist, irgendwie so total hairy zu sein. Dann gab es halt auch so ein lustiges Video, so ein haariges irgendwie.
Ich kenne nur von Peaches so ein Video, wo ganz viele Haare, immer mehr Haare wachsen.
Das aber ist auch sehr in Peach My Bush?
Ich weiß nicht, ich kann mir nie Titel merken.
Afgol hat ein sehr schlechtes Gedächtnis. Das ist bestimmt in Peach My Bush, würde ja sehr gut passen. Ja.
Aber nochmal zu den Raubtieren. Also auf dem Cover von All Tomorrow's Monsters sieht man euch ja auch so, ist so ein bisschen auch Fotomontage, eben mit so großen Reißzähnen. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich soll es gefährlich wirken, aber irgendwie auch kuschelig. So Kätzchen und Schnurren und
das ist ja genau das Schöne
zum Kraulen.
Raubtieren, dass die so gefährlich
aber die haben so kuschelig. Zwei Gesichter, ne? Also gerade Katzen, das ist ganz fies. Sobald die draußen sind, werden sie zu Killern und zu Hause wieder.
Ja. Also das ist ja eigentlich.
Aber so zum Kraulen habe ich das gar nie gesehen. Das ist auch irgendwie auch interessant.
Nee, sowas auch nicht zum Kraulen.
Also das Cover jetzt nicht.
Aha.
Das würde ich jetzt auch nicht so interpretieren.
Es ist eigentlich eher so, da hatten wir es ja heute so im Auto davon, ne? Also irgendwie, es geht auch gar nicht so um Kraulen, sondern es geht eher darum. Also es ist, glaube ich, auch so ein alter Begriff, so das Monster zu umarmen, ja. Also zu sagen, irgendwie das, auch das, wovor ich Angst habe, irgendwie, kann ich an die Hand nehmen. So,
Das ist eher so ein therapeutischer Ansatz.
Auch vielleicht. Immer auch. Hafgirl hat immer auch einen therapeutischen Ansatz.
Bringt viel Liebe, ne?
Viel Liebe. Braucht viel Liebe.
Und bringt viel Liebe.
Und dann kannst du ruhig niesen, das ist so schlimm.
Bandfotos von euch. Habt ihr auch ein paar lustige gemacht? Eins davon mit der weißen Perserkatze.
Lilly.
Ja, da kommen direkt diese Blofeld, James Bond, das Böse, also auch wieder Fell, Kraulen, aber es hat ja auch sowas Fieses, ne? Sowas.
Wir haben extra den Stuhl aus dem Proberaum in den fünften Stock getragen.
Damit ich mich so als Fiesling inszenieren konnte.
Wobei also ich von anderer Seite gehört habe, dass es aussieht wie bei Frühstück bei Tiffany.
Ach so.
Also das ist ja eigentlich so gar nicht fies.
Das ist dann aber echt auch jemand, der sein kulturelles, imaginäres nicht gut.
Das sage ich dir danach, wer das war. Da wirst du dich wundern.
Dietrich. Nee, Quatsch. Das kann nicht sein. Nee, da bin ich ja sehr gespannt.
Ja, da wirst du
also jemand, der oder die sich eigentlich total auskennt. Der Papa. Ja. Nein, aber das ist wirklich dieses, dieses Ding, was mir, also mir gefällt es halt so gut, also bei dieser vielen Beschäftigung mit Monstern und Horrorfilmen und mit Klischees, ja, und mit dem Bechdel-Test dann auch irgendwann, also dass halt bestimmte Positionen ja traditionell immer mit männlichen Characters besetzt sind, gerade dieser raumgreifende Fiesling irgendwie, da fand ich das halt auch total gut, so dieses so als Schurken, als weltzerstörerische Schurken, auch wenn es eher so Breakfast at Tiffany's mäßig auch gelesen wird, ne? Das muss man ja auch zulassen. Ist ja Half-Girl. So,
Ich glaube, der Jens Friebe hat diesen Pressetext geschrieben, oder? Mhm. Und dann schreibt er auch sowas von Feminismus zum Anfassen. Ich meine, ja, Anfassen, mal wieder die Kätzchen, aber also es ist sicherlich nicht so gemeint. Wie würdet ihr das beschreiben? Feminismus zum Anfassen? Eher so, also konkret, oder?
Ich glaube, er wollte halt so zwei Oppositionen aufmachen. Einmal der Horror, um die Angst zu besiegen. Also, ne, das sind ja so die zwei, das ist ja, glaube ich, das, was er so als Hookline irgendwie da formuliert hat. Horror, um die Angst zu besiegen und Feminismus zum Anfassen. Was, glaube ich, auch so ein bisschen heißt, so, ne, so dieses, was du eigentlich denkst, also eigentlich so einfach so irgendwelche erwartbaren oder Klischees einfach sowieso zerquetschen, ja? Also das ist ja eher fast so eine, ja, ich finde, da steckt halt total viel drin, weil auch gegen dieses alte, dieses uralte Klischee, ja, Feminismus, das ist ja nichts, so, das ist ja so, die sind ja so freudlos und es ist ja, da darf man ja gar nichts und was, also ich glaube, da
genau, das ist war einfach das eine so, ja. Und das andere ist das halt, dass Feminismus, was sich durch den Ismus zeigt, dass es quasi immer so als Theorie lastig, sprich verkopft, bla bla bla, empfunden wird und dass halt Feminismus zum Anfassen ist halt quasi eine letztlich sehr unintellektuelle Version des Ganzen, nämlich Half-Girl und dass wir einfach Spaß haben bei dem, was wir tun und ja, das ist dann zum Anfassen, da ist sozusagen da können...
Da musst du nicht erst 1000 Bücher lesen.
Genau, da gibt es schon Gedanken dahinter und jede von uns denkt sich ihre Dinge dazu und es ist nicht so, dass nichts dahinter steckt, aber das, was dahinter steckt, ist nicht die Botschaft und die Botschaft ist sehr präsent, also ich denke, dieses zum Anfassen, das ist, also ich sehe das jedenfalls so, dass wir als Band da schon sehr viel davon lebt, dass wir sehr präsent sind in dem, was wir tun.
Also ja, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, 1000 Bücher zu lesen, das solltest du auch immer tun irgendwie. Und aber trotzdem so, es ist ja auch sowas Anti-Classies irgendwie, also dieses zu anfassen, so halt. Einfach, es gehört einfach in den Alltag. Gehört einfach. Feminismus gehört einfach aufs Butterbrot. Es gehört einfach in dein Schorleglas. Ja.
Lemmy, I'm a Feminist. Mhm. Steht Lemmy repräsentativ für das Mackertum schlechthin? Oder seid ihr wirklich Lemmy-Fans?
Also das habe ich den anderen erstmal so liebevoll aufgezogen.
Ich finde, er sieht ja schon ziemlich gruselig aus, oder?
Er sieht super aus. Ich finde tatsächlich Lemmys Style, aber auch das jetzt wirklich so fashionmäßig. Ich finde, er ist einer der best angezogenen Männer gewesen. Ich finde, das, was er anhatte, das konnte man immer tragen. Das hätte ich auch immer getragen. Eine gute schwarze Hose, ein gutes schwarzes Hemd, flashy Stiefel. Und ein super Gürtel. Also ich fand ihn immer sehr gut angezogen im Vergleich zu vielen anderen Typen auch in dem Genre. Und ich fand ihn auch den gebrochensten Macker irgendwie von allen, weil also ich fand ihn, glaube ich, auch gut, weil er immer so half. Er war also allerhöchstens Half-Macker. So. Und das fand ich immer super. So, der hat als einer der wenigen. Ist immer gefährlich, wenn man sowas sagt, da können ganz viele kommen und sagen, nein, aber es gab doch noch den und den und den, aber ich habe das so empfunden, dass er als als einer der wenigen seiner Generation sehr viel mit Musikerinnen auch gearbeitet hat, mit Girls' School eben oder mit Joan Jett. Und er hat die, und er fand das super. Und es gibt ja dann auch, es gibt diese Autobiografie, wo er auch so beschreibt, ne, ist ja ohne Vater aufgewachsen, also Frauen waren auch wichtig. Also ich fand den, ich habe ihn nicht so markermäßig gelesen. Und natürlich hat er das, natürlich repräsentiert ist es, er das trotzdem so durch seine Pose auf der Bühne und so. Aber ich glaube, es ist genau dieses Half-mäßige, so dieses Halbe, so das ist der gebrochene Macker und genau in der, in dem Einschusswinkel, da kommt so was ganz anderes rein, so, und das fand ich gut.
Ich finde auf jeden Fall gut, dass du über sein Äußeres redest und seine Klamotten, weil das ja meistens irgendwie bei den sogenannten Frauen-Mädchen-Bands so ist, dass man darüber redet. Deswegen gefällt mir das, dass du das jetzt bei ihm machst.
Ja, ne, weil er war halt echt ein extremer Styler und das hat mich auch wirklich, hab einmal, das ist wirklich lustig, weil ich hatte einmal durch viele Umwege die Möglichkeit, ihn persönlich zu treffen. Und ich muss sagen, da bin ich auch nochmal auf mich selbst reingefallen, weil ich doch irgendwie gedacht habe, ja, das ist bestimmt so, also toll, ich ihn fand, dachte ich, hatte ich irgendwie so ein Bild von so einem speckigen Rocker irgendwie dann doch so. Und dann war der so schön, also das war so jemand, der so extrem auf sein Äußeres bedacht war, so extrem gepflegt und irgendwie extrem gestylt und so frisch geföhnt und so, dass es mich wirklich so also dass es mir wirklich die Sprache verschlagen hat, was für ein Styler das war, so, also so total, was eigentlich so einem weiblichen Klischee entspricht, ja, dass man sich so total für die Bühne auch so schön macht und,
ich glaube, das machen Männer ganz genauso, für die Bühne sich schön machen, nur darüber wird halt einfach nie gesprochen.
Ja, aber nur bestimmte richtig gute Männer. Ich glaube, so speckige Jungsbands.
Dass sich auch speckige Jungsbands irgendwas dabei denken, was sie da tragen. Irgendwie schon.
Ich meine, wo wirklich drüber gesprochen wurde, war ja David Bowie, ne? Aber der hat ja, also war das ja auch
das so war meine andere große Liebe.
Bestandteil von ihm.
Ja, eben.
Und bei Lemmy jetzt eigentlich nicht. Also der hat ja nicht das repräsentiert an sich. Er hat auch überhaupt, also wollte, glaube ich, auch jetzt auch nichts Queeres rüberbringen oder so viel ich weiß, aber ich bin auch keine Lemmy-Expertin.
Da ist natürlich schon ein Unterschied, ob bei David Bowie halt dann das also Achten auf das Äußere einhergeht mit so einem queer-androgynen Auftreten.
Aber das ist total lustig. Ja. Das ist, finde ich, sehr lustig, dass du es erwähnst, weil das waren tatsächlich meine beiden großen Helden. Erst war mit 15 David Bowie und dann halt später Lemmy. Also das, vielleicht haben die schon, sind ja auch kurz nacheinander gestorben, vielleicht haben die schon, wer weiß, was die, na, ich bin ja leider nicht gläubig, aber sonst hätte ich gedacht, wer weiß, was da jetzt abgeht, was die für tolle, im Himmel für tolle Projekte.
Okay. Ja, vielleicht zum Schluss noch ein, zwei Songs. Mojo ist eigentlich ein Talisman, oder? Aber in so einem Blues und Rock'n'Roll ist, steht das auch für Libido und Penis, habe ich gelesen, fand ich voll interessant. Und jetzt sag ich, dass ihr das nicht wusstet.
Das mit dem Penis, weil Bera, wusstest du das? Ich weiß, das ist ja von Austin Powers irgendwie.
Das steht schon für die Libido, klar.
Das weiß ich wohl. Für die, ich weiß halt,
ist ja eigentlich ist das Mojo ja eben so ein Talisman, der einen beschützt, mhm, und wenn es einem geklaut wird, dann ist man sozusagen angreifbar und nicht voll
potent.
Voll potent, ja, in der Situation und sozusagen. Und insofern steht das natürlich für die Libido.
Weil aber das kann mit genauso Penis, das verstehe ich nicht. Mit dem, weil das kann doch genauso gut auch unsere Muschi-Power sein.
Aber steht das für Wikipedia oder wie?
Wikipedia?
Wikipedia kann es auch für den Penis stehen. Also wenn er so ein Mann mit Erektionsstörungen hat, hat er sein Mojo verloren. Also es steht, glaube ich, ich weiß nicht, ob
aber das tatsächlich für den Penis mehr
ist. Das ist ja voll Freud, oldschool-mäßig. Naja.
Guckt mal nach. Dann könnt ihr es demnächst ja bei einem Song ansagen und so einbauen.
Ist nicht nur für den Penis.
Ja, genau.
Sondern genauso für die Muschi. Genau.
Ja, und dann noch ein. Oder willst du noch was dazu sagen?
Nee, ich glaube, das ist alles gesagt.
Okay. Also, ja, und dann gibt es noch ein neben Lemmy-Album mit Feminist noch ein anderes tolles Video. Wir haben gar nicht über Videos gesprochen. Aber jetzt reden wir mal über A Girl in a Band. Man sieht, glaube ich, ja, man sieht euch alle. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall wird viel Flöte gespielt. Das ist ja da eher sowas, naja, keine Ahnung, harmlos, naiv-kindliches, aber dann auch Schnaps und Pfeife, was wiederum eher was männlich-großväterliches ist. Jetzt, wenn man so traditionell. War das so eure Idee, damit ein bisschen rumzuspielen?
Willi ist unser Großvater. Na, Opa, so seht ihr mich.
Ja, es war halt auch so ein bisschen, wie es manchmal bei Half-Girl ist, schon so eine minimalistische Situation, so wie, wie machen wir denn jetzt überhaupt was?
Wir sind jetzt 3 Tage, wir sind jetzt vier Tage in derselben Stadt,
wir müssen proben, wir müssen unsere Tour vorbereiten und wir brauchen parallel noch ein Video irgendwie.
Ihr dürft alles bei mir sagen.
Wieso darf man das nicht sagen?
Muss man nicht irgendwie mehr... So. Wir hatten so eine fette Produktion.
Wir haben zwei Jahre lang Brainstorming gemacht
für dieses Video und dann wollten wir es so total down sein.
Die Flöße haben sich durchgesetzt.
Dann haben wir es total down gesized. Erst soll es so ein Mega-Orchester sein. Und so ein Riesending mit so Wagner-mäßig mit 10 Harfen und was weiß ich, dann waren es 4 Flöten, weil wir gedacht haben, that's what it comes down to. Die Blockflöte ist eigentlich ein sehr schönes Instrument, wenn man die so rein trompetet. Naja.
Aber leider auch so ein bisschen belegt, ne? Für mich ganz klare TKKG-Assoziation.
Aber eigentlich...
Naja, aber ich sehe schon, es wird so ein Revival der Blockflöte geben. Also ich...
Das ist wunderschön.
Wir haben es ein bisschen im Urin, glaube ich.
Ja, Juli wird bald ihr Solo starten.
Mhm. Es gibt noch nicht die E-Blockflöte, oder?
Ich glaube schon.
Voll verzerrt.
Gibt's sowas nicht?
Das wäre geil, so eine Blockflöte mit so einem fetten Kabel dran.
Ich kann mir schon vorstellen, es gibt
bestimmt. XLR wird ja gut passen.
Du, das machen wir, dann kann man die auch so toll stylen wie so komische Flügel aus Plexiglas. Eine geile Plexiglas-Blockflöte. Die Rockflöte in Plexiglas und von innen so erleuchtet. Irgendwie geil. Total spitze. Wir hatten irgendwie einfach so die Idee, auch so eine Opposition. Ich glaube, da ging es nochmal um das Klischee vom braven Mädchen. Irgendwie auch so ein bisschen, das war so eine Idee, die Damenkapelle. So, und das ist dann eigentlich praktisch nochmal so diese ganze Evolution, das, was, womit du aufwächst, also womit ich, mein erstes Instrument war die Blockflöte, so, und dann irgendwann habe ich total davon geträumt, halt eine Band zu haben, und das wird eigentlich in dem Video so kondensiert, ich sitze da und träume immer so meine Band zusammen, erst ist eine Blockflöten-Kombo und zum Schluss ist es ist so eine Rockband. Aber nichts gegen Blockflöten.
Und du zählst auch schon das Geld in Erwartung der Millionen.
Aber es ist aber gleichzeitig, es ist ja wahnsinnig wenig Geld, was ich da zähle. Und das heißt halt auch wieder, egal. Half-Girl werden immer weitermachen, ob wir 10 Pfennig verdienen oder.
War halt alles Geld, was wir dabei hatten.
So war es einfach.
Das sah aus wie nach so einem Straßenkonzert mit Hut und dann 10
Euro. Waren
das
genau so. 7,65 €.
Ist doch gut, kriegt man 2 Schorle für.
Ich finde mit der Goldtasche und so, das hat doch schon so einen gewissen. Doch dann schon eher wie so Golddukaten.
Und dann dieser Slogan, I'm in love with a Half-Girl, ist das nicht so ein bisschen incestuös auch?
Ja.
Also weil ihr ja eigentlich auch so die Gang seid und Schwestern.
Das ist total incestuös.
Das kann passieren.
Ich sag das ja auch immer.
Kompliziert.
Alles kann, nichts muss, altes Swinger-Motto.
Gutes Schlusswort. Wir sind hier auch in eurem Backstage-Raum, also können wir jetzt auch mal abbrechen, oder? Ich danke euch sehr, Half-Girl. Hat Spaß gemacht.
Danke. Ja, danke.